intrinsischen Zeitskalen in so einem Experiment, so einem Plasma-Experiment heutiger Zeit sind eher so von der Größenordnung Hunderte von Millisekunden oder eine Sekunde. Und es wird dann ein technisches Problem. Wie gut funktionieren die technischen Systeme, wie zuverlässig, dass man das Ganze dann fortsetzen kann. Wenn man es 10 Sekunden aufrechterhalten hat, selbst mit Kupferspulen, dann ist das eigentlich schon unendlich lang auf der Plasma-Zeitskala.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Christoph Reitl und heute geht es um das technische Herz der Kernfusion. In dieser dritten und letzten Folge unserer Reihe blicken wir dorthin, wo das Sonnenfeuer gezähmt wird, ins Plasma. Mit Professor Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sprechen wir über supraleitende Magnetfelder, Reaktordesigns und die Herausforderungen, die entstehen, wenn Temperaturen von über 150 Millionen Grad kontrolliert werden müssen. Falls Sie die Grundlagen und die Entwicklungsschritte verpasst haben, in Folge 1 ging es um das Warum der Kernfusion, in Folge 2 um das Wie auf dem Weg zum Kraftwerk. Und jetzt schauen wir in die Praxis. Wie immer starten wir mit einem Szenario.
Zukunftsmusik.
Nürnberg 2068. Im Inneren eines unscheinbaren Forschungszentrums leuchten hunderte Monitore. Ihre Datenströme zeigen Strahlungsverläufe, Magnetfeldstärken, Materialspannungen. Alles in Echtzeit, alles stabil. Im Reaktor läuft das Plasma seit 37 Tagen ohne Unterbrechung. Die Temperatur beträgt konstant 150 Millionen Grad Celsius. Eingeschlossen durch ein dreidimensionales Netz aus Magnetfeldern, gesteuert durch ein lernendes Regelungssystem. Die supraleitenden Spulen arbeiten nahe dem absoluten Nullpunkt. Sensoren erfassen kleinste Schwankungen und justieren das Feld innerhalb von Millisekunden. Das System ist autark. Der Reaktor erzeugt Strom, aber auch Prozesswärme für Industrieanlagen und liefert gespeicherte Energie für Lastspitzen im Netz. Seine Wartungszyklen sind planbar. Seine Brennstoffversorgung basiert auf Deuterium und Lithium. Verfügbar in fast jedem Teil der Erde. Was hier geschieht, ist kein Prototyp mehr. Es ist der stabile Betrieb einer Technologie, die jahrzehntelang als unerreichbar galt. Die Menschheit hat gelernt, das Sonnenfeuer nicht nur zu entzünden, sondern es dauerhaft zu kontrollieren.
Ja, der Blick 40 Jahre in die Zukunft, Professor Zohm, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich würde gerne auch heute wieder direkt reinstarten.
Fokus Technologie.
Das Szenario beschreibt diesen Plasmazustand. Warum ist der für die Magnetfusion notwendig?
Also der Plasmazustand ist zunächst mal für jegliche Art von Fusion notwendig. Wir hatten ja mal darüber geredet, dass wir diese hohen Temperaturen erreichen müssen in dem Wasserstoffgas von der Größenordnung 100 Millionen Grad, damit die Atomkerne sich so nahe kommen, dass sie miteinander verschmelzen. Und wenn man dieses tut, dann ist die Energie der Elektronen und der Atomkerne so hoch, dass die nicht mehr aneinander gebunden sind. Das heißt, wir haben es nicht mehr mit neutralen Atomen zu tun, sondern eben mit dem Plasmazustand. Und das ist eine Folge der hohen Temperaturen. Und insofern alle Fusionsgase sind Fusionsplasmen, die wir kennen.
Alles bewegt sich sozusagen frei, wenn ich das ganz locker übersetzen darf. Das klingt nach einem ja durchaus instabilen Zustand. Wie kann ich denn dieses Plasma kontrollieren und stabilisieren?
Ja, da haben Sie recht. Also es ist ein thermodynamisch instabiler Zustand. Wenn Sie einen hohen Temperaturgradienten haben, Sie versuchen es in der Mitte heiß zu machen, dann läuft es erstmal auseinander und versucht möglichst die Energie zu verteilen, gleich zu verteilen im Raum. Wir machen das bei der Magnetfusion mit Magnetfeldern. Also wir haben starke Magnetfelder, die mit Elektromagneten erzeugt werden. Und die führen die Teilchen in toroidaler Geometrie, also wie ein Donut, die Feldlinien, die magnetischen, laufen um und die Teilchen folgen so ungefähr den Feldlinien und sind damit im Wesentlichen von der Wand ferngehalten. Und das Ganze ist auch so aufgebaut, dass man Magnetfeldlinien hat, die wie so Jahresringe beim Baum, sogenannte magnetische Flächen, aufspannen, die nach innen hin immer heißer werden können, und so kriege ich den Temperaturgradienten hin. Also im Zentrum der Anlage muss es ja sehr heiß sein, und spätestens, wo das Plasma mit der Wand in Kontakt kommt, kann es nicht mehr 100 Millionen Grad, sondern eben nur noch 500 Grad oder 800 Grad haben, je nachdem, was ich für ein Material verwende.
Jetzt sprechen wir ja bei der Magnetfusion über zwei Anwendungsfelder, einmal die Tokamaks und die Stellaratoren. Wie unterscheidet sich denn da der Einschluss dieses Fusionsplasmas?
Also zunächst mal, Tokamak und Stellarator verwenden so eine toroidale Anordnung, wo die Magnetfeldlinien sich toroidal schließen, damit eben die Teilchen längs der Magnetfeldlinien nicht auf die Wand treffen können, sondern immer im Kreis rumlaufen. Unterschiedlich ist, dass beim Stellarator das gesamte Magnetfeld mit externen Elektromagneten, also Spulen, erzeugt wird, während im Tokamak auch ein starker Strom im Plasma fließt, der beiträgt zu der Magnetfeldkonfiguration, die man zum Einschluss benötigt.
Bei beiden Anwendungsfällen brauche ich diese supraleitenden Magneten. Wie ist denn da das Funktionsprinzip dahinter? Was unterscheidet die auch von, ich sag mal, ganz normalen Magneten, wie man sie vielleicht auch aus dem Haushalt kennt?
Also zunächst mal, aus dem Haushalt kennt man, glaube ich, vor allem Permanentmagneten. Das sind so wie so ein Hufeisenmagnet oder bei Magneten, mit denen man sich Notizen an eine Tafel festpinnt aus Metall. Da reden wir nicht drüber. Wir reden über Elektromagneten, also Spulen. Und wenn man durch eine Spule einen Strom schickt, dann erzeugt die ein Magnetfeld. Das kennt man vielleicht eher von so technischen Anwendungen, wo Dinge angehoben werden mit einem starken Elektromagneten, eine Schrottpresse zum Beispiel, wenn so ein Auto in die Schrottpresse reingehoben wird. Das wird öfters mal mit einem Elektromagnet gemacht. Solche Elektromagneten im Prinzip, also vom Funktionsprinzip her, verwenden wir auch. Und da wir sehr starke Magnetfelder erzeugen müssen, heißt es auch, dass wir hohe Ströme in den Spulen fließen lassen müssen. Und wenn man eben, selbst wenn man gute Kupferspulen hat, dann muss man relativ hohe Leistung aufbringen dabei, um die Ströme da reinzubringen. Und da hilft uns die Supraleitung. Supraleitung ist ein ganz interessantes physikalisches Phänomen, wo beim Abkühlen eines Materials plötzlich der elektrische Widerstand nicht irgendwie nur klein wird, sondern komplett verschwindet. Und wenn man einmal das Material in diesen Zustand gebracht hat und den Strom da reingebracht hat, dann fließt der für immer, ohne dass man Energie aufbringen muss, um den weiterzutreiben. Und das machen wir uns zunutze, um eben den externen Energieverbrauch so eines Kraftwerks möglichst gering zu halten. Und Experimente, die 20, 30 Jahre alt sind, haben alle so Kupferspulen. Und neuere Experimente, der ITER, der aufgebaut wird, unser laufender Wendelstein 7X-Stellarator in Greifswald, die haben bereits supraleitende Spulen.
Und diese Supraleitung funktioniert eben nur bei sehr niedrigen Temperaturen im Material?
Ja, wobei da hat es auch Durchbrüche gegeben in den letzten Jahren schon. Also eigentlich schon vor 20 Jahren wurden Materialien entdeckt, die sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter sind. Das sind immer noch nach menschlichem Ermessen niedrige Temperaturen, aber schon deutlich höher, als das bei den klassischen Supraleitern der Fall ist. Das hat viele Vorteile. Man muss es nicht so stark runterkühlen dabei. Man hat mehr Temperaturmargin, mit dem man die Anlage betreiben kann. Und man kann auch noch höhere Felder erzeugen. Und diese sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter sind eigentlich auch ein ganz wichtiges Abfallprodukt, will ich jetzt nicht sagen, ein Nebenprodukt und damit ein großer Benefit, der aus der Fusionsforschung dann sozusagen in der Anwendung auch in andere technische Gebiete getragen wird.
Jetzt hat der Einspieler zu Beginn gesagt, seit 37 Tagen läuft der Reaktor stabil, das Plasma ist stabil. Ist das realistisch? Wie lange kann Plasma in so einer Anlage, in einem Fusionskraftwerk stabil gehalten werden? Von was hängt das ab?
Also das halte ich zunächst mal für durchaus realistisch. Intrinsischen Zeitskalen in so einem Experiment, so einem Plasma-Experiment heutiger Zeit sind eher so von der Größenordnung Hunderte von Millisekunden oder eine Sekunde. Das klingt ein bisschen paradox. Das heißt, wenn man es 10 Sekunden aufrechterhalten hat, selbst mit Kupferspulen, dann ist das eigentlich schon unendlich lang auf der Plasmazeitskala, weil das mehrfach sozusagen seinen gesamten Energieinhalt ausgetauscht hat. Und es wird dann ein technisches Problem. Wie gut funktionieren die technischen Systeme, wie zuverlässig, dass man das Ganze dann fortsetzen kann. Und in der Tat, der Wendelstein 7X, der ist auch mit 500 Millisekunden und dann Sekundenpulsen gestartet. Und nachdem er den technisch so ausgerüstet hat, dass er Dauerstrich kann, hat er jetzt 8 Minuten lange Entladungen gemacht. Und die waren letztlich beschränkt dadurch, dass die technischen Systeme so zuverlässig laufen müssen. Und das ist eine Aufgabe, die kann die Industrie sehr gut durchführen. Das ist eigentlich kein Ding mehr, was ein Max-Planck-Institut in der Grundlagenforschung machen muss. Ich soll vielleicht auch erwähnen, die französischen Kollegen mit dem sogenannten West-Tokamak, der in der Nähe vom ITER steht, die haben bis zu 20 Minuten gerade in letzter Zeit geschafft. Also hat man mal dieses supraleitende Spulensystem, ist es durchaus realistisch, dass man das so lang laufen lässt.
Also ist da schon fast ein exponentielles Wachstum zu erwarten, weil wenn ich die Schwelle mal überschritten habe, dann nimmt es richtig Fahrt auf.
Ja, also exponentiell würde ich es jetzt nicht nennen.
Aber es sind Steigerungen zu erwarten.
Es sind Steigerungen zu erwarten. Es geht halt über von einem Grundlagenforschungsexperiment, das man auf der Plasmazeitskala anguckt, zu einem technischen Ingenieursding, das man möglichst lange betreiben will, weil eben die einzelnen Systeme richtig gut funktionieren. Denken Sie an die ersten Flugversuche, da haben die Leute gejubelt, wenn jemand irgendwie 5 Sekunden in der Luft war und einen Hang runtergeflogen ist sozusagen. Damit war das Prinzip gezeigt. Und danach kommen die Ingenieure sagen so, und jetzt bauen wir da draußen ein Ding, was stationär über den Atlantik fliegt und es sitzen 300 Leute an Bord.
Sicher zuverlässig planbar, ja.
Ja. Ja.
Das ist jetzt der eine Bereich, das Magnetfeld, der das Plasma umfasst. Wir haben ja aber auch über große Hitze gesprochen. Und wenn wir uns diesen Divertor-Bereich anschauen, dann sind da ja extrem hohe Temperaturen anliegend. Welche Materialien braucht es da? Welche Anforderungen treten da an Materialien heran?
Also wir haben in der Tat in den letzten Jahren gelernt, dass man das am besten mit Wolfram macht. Wolfram ist ein Metall, was einen besonders hohen, den höchsten Schmelzpunkt hat, 3400 Grad. Man belegt zumindest diese Divertorplatten mit einer Wolframschicht, sodass die sehr hohe Wärmebelastungen können. Wir müssen trotzdem noch dafür sorgen, dass das Plasma auf dem Weg dahin abgekühlt wird mit allen möglichen Tricks, die wir in den letzten Jahren gelernt haben. Es ist aber so, dass diese langen Entladungen, von denen ich geredet habe, also wenn man was 8 Minuten laufen lässt, da sind alle Komponenten in dem Gefäß im thermischen Gleichgewicht. Also da gibt es nichts mehr, was jetzt heiß wird und man müsste noch natürlich aktiv gekühlt alles. Und man müsste dann noch irgendwie das Experiment abschalten, weil es an der Stelle zu heiß wird. Da ist alles im thermischen Gleichgewicht.
Dann verstehe ich Sie richtig, Professor Sohm. Aus der Materialsicht ist eigentlich keine Grenze für den Dauerbetrieb gesetzt. Ist das richtig?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also das Problem, wir hatten geredet über Wärmelasten und Temperaturen und die sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass ja bei der Fusionsreaktion neben Helium auch Neutronen entstehen und die in dem Material, dem außen um das Plasma herum sich befindlichen Material absorbiert werden und die schädigen das Material. Und die sorgen dafür, dass das Material nach längerer Zeit zum Beispiel versprödet oder anfängt zu schwellen, weil sich innen drin Helium bildet. Und das ist eigentlich die große Frage, wie man diese Materialien fit macht dafür, dass sie diese unwirtliche Umgebung im Fusionsreaktor überleben.
Ja, damit haben wir jetzt eigentlich den Rahmen abgesteckt, wie es mit der Kernfusion weitergeht. Viele Themenfelder, auf denen was zu tun ist, aber ich habe den Eindruck, korrigieren Sie mich da gerne, nichts Unlösbares.
Ja, so ist es. Ich denke, den berühmten Showstopper, den sehen wir nicht. Und da haben wir jetzt wirklich im großen Detail reingeschaut. Und andererseits ist ein sehr komplexes System und das zu entwickeln und zur Serienreife zu bringen, ist halt immer noch eine Riesenaufgabe.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt würde ich Ihnen im Podcast Funktioniert das zum Schluss die Möglichkeit geben, noch etwas ganz Besonderes zu unternehmen. Und mich würde interessieren, ob Sie da Lust drauf hätten und was Sie denn erwarten. Sie hätten einen unzerstörbaren Raumanzug und könnten wirklich in so eine laufende Fusionsreaktion reinschauen. Würden Sie das machen? Wäre das spannend?
Kommt darauf an, was ich mitnehmen darf. Also, das Plasma, gerade der Kern des Plasmas ist so heiß, dass er im sichtbaren Bereich praktisch kein Licht mehr ausstrahlt. Man guckt einfach durch. Das heißt, im besten Fall ist man dann da drin und sieht nichts. Deshalb würde ich, wenn ich mir das zusätzlich wünschen darf, eine Brille mitnehmen, die Röntgenstrahlung in sichtbares Licht übersetzt. Das gibt's nicht, aber wir sind ja ganz frei zurzeit. Und dann könnte ich super sehen, was da drin vor sich geht und diese ganze Dynamik, dann würde ich sofort machen.
Dann kümmern Sie sich um den Fusionsreaktor, wir uns um die Brille und dann unterhalten wir uns nochmal, wenn alles funktioniert.
Nehmen Sie mein Wort.
Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei meinem Gast, Professor Dr. Zoom. Es war wahnsinnig spannend, in diese Zukunftstechnologie einen Blick zu werfen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch Ihnen, unseren Zuhörenden, dass Sie auch heute wieder mit uns in die Zukunft gereist sind. Mehr Informationen zu Technologien von morgen finden Sie auf unserer Webseite. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Diese dritte Folge unserer Trilogie zur Kernfusion hat den technischen Blick geöffnet. Wie sieht ein Reaktor von innen aus? Welche Materialien braucht es, um das Plasma zu halten? Und was passiert eigentlich im Divertor? Wenn Sie das Grundverständnis oder den Weg vom Konzept zur Umsetzung nachhören wollen, in Folge 1 ging es um die Grundlagen der Fusion, in Folge 2 um Reaktortypen und Entwicklungsmeilensteine. Abonnieren Sie unseren Podcast. Teilen Sie die Folge gerne mit anderen und bleiben Sie wie immer neugierig. Ich bin Christoph Reitl und das war Fokus Zukunft, ein Format des Bayern Innovativ Podcasts Innovation Leben.